Ja, Gerd raunt es mir zu, ich bin dran. Ja, Gerd, du hast uns gesagt, dieser Gedanke, wo ist euer Glaube, das soll uns begleiten in diesem Sonntag. Und ich habe mich gefragt, ja, wo begleitet er mich in diesem Gottesdienst? Und mir war so, als das mit dem einmal in der Lobpreiszeit, wo von der Gnade gesungen wurde, ist mir das nachgegangen, dass wir eigentlich, wenn die Frage entsteht, ja, wo ist euer Glaube, auf die Gnade angewiesen sind, auf die Gnade Gottes. Da müssen wir hin. Und dann war das noch wie eins drauf, wo gesagt wurde, siehe, der Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das darf man ja nicht einfach so als Wort für sich sagen, sondern ist man immer gut beraten und sollte gucken, wie da der Zusammenhang auch ist. Das ist im 1. Petrus 5, Vers 8 war das. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und dann geht's weiter, dem widersteht fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also das heißt für mich, ich bin immer wieder angewiesen, verwiesen an den Glauben, verwiesen daran, dass ich meine Seele meinem Herrn anbefehle. Übrigens steht in dem Wort vor, diesem mit dem Löwen, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein Wort, das wir alle gut kennen, das wir auch gerne hören. Wir leben in einer besonderen Zeit, so empfinde ich es, einer Zeit besonderer Anfechtung. Wir erkennen es nicht nur in unserer kleinen Gemeinde hier in unserem kleinen Ort bundesweit, an der hohen Zahl von Gemeindeaustritten, an der hohen Zahl von Menschen, die einmal geglaubt haben und jetzt andere Wege gehen. Ich sage das nicht, um euch zu erschrecken, sondern es ist einfach eine Information, eine Zeitansage. Auch Petrus hat es schon seinen Leuten gesagt, scheinbar in einer ähnlichen Phase. So schreibt er in 1. Petrus 4, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Also es gibt solche Zeiten. Wir leben in der Endzeit und es ist gut, das zu wissen. Wir sind Woche für Woche darauf verwiesen, unsere Seele wirklich unserem Herrn anzubefehlen und im Glauben festzustehen. In der Lesung ging es darum, wie es zu diesem Wort von Jesus kam, wo ist euer Glaube? Und die Jünger erlebten solche Zeiten, eine Zeit der tiefen Verunsicherung. Da war dieser Sturm auf dem See und was soll man da machen? Es gibt nichts, was einen hält, das Wasser hat keine Balken. Wo gibt es Rettung? Und da war Jesus. Und in großer Panik kamen sie zu Jesus und Jesus stillt den Sturm, sagt aber nachher, wo ist euer Glaube? Wo kann sich unser Glaube nähern? Wie kommen wir hin zu der Gnade, die uns dann auch wieder Kraft gibt für solche Zeiten? Wir brauchen sehr, sehr viel Kraft. Wir brauchen sehr viel Energie in der Zeit, in der wir jetzt leben. Unser Glaube braucht sehr viel Energie. Woher nehmen? Für viele sind es Highlights. Sie suchen Highlights, Events. Es liegt sowieso, ja, es ist ein Zug unserer Zeit, dass wir nach Highlights uns sehen, nach großartigen, einzig dastehenden Ereignissen, dass wir uns daran aufrichten können, dass wir Kraft bekommen. Das ist im Säkularen schon so, im Glauben suchen auch viele das besondere Erlebnis und ich kann es gut nachvollziehen. Die Bibel berichtet von einem Höhepunkt, nicht nur geistlich, sondern auch rein physisch von einem Höhepunkt für einige Jünger Jesu. Im Matthäus Kapitel 17 steht es. Die Verklärung Jesu. Ich lese uns den Text. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg, Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider waren weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Kennen wir das? Wir wandeln auf sonnigen Höhen. Es ist etwas ganz Besonderes und wir sagen, hier ist es gut sein, diesen Tag möchtest du festhalten. Wir können das so gut nachempfinden von Petrus. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Petrus, Jakobus und Johannes, der innere Kern des Jüngerkreises. Man könnte sagen, das Trio. Wenn man vom Trio unter den Jüngern spricht, weiß man genau, Petrus, Jakobus und Johannes, die gehörten immer zusammen. Und die erleben etwas Geheimnisvolles mit Jesus auf diesem Berg. Aus den anderen Evangelien erfahren wir, dass der Berg auch einen Namen hat. Der heißt Tabor. Ein Berg etwa 800 Meter über dem Niveau des Sees Genezareth, wo am Anfang, was wir gehört haben, die Katastrophe mit dem Sturm stattgefunden hat. Das war ein Höhepunkt für die kleine Gruppe, weil so in dieser Form hatten sie Jesus noch nie erlebt. Sie waren mit Jesus Tag aus, Tag ein zusammen, aber äußerlich unterschied ihn ja nichts von anderen Menschen. Er war angezogen wie andere auch, seine Haut ganz normal, eine ganz normale Stimme auch, ganz menschlich. Jesus war ganz Mensch, von klein auf als Baby, ein Kind, ein Junge, ein Heranwachsender, ein erwachsener Mensch. Aber so hatten sie überhaupt noch nie einen Menschen gesehen, ein echtes Highlight. Das war nicht nur ein Highlight, das war eins, dass man auch erstmal gar nicht einordnen kann. Es gibt ja Highlights, die erwartet man schon. Die sind geplant, aber das war ungeplant und das war völlig eigenständig. Was war das? Wie kann man das erklären, was hier geschieht, auch das mit der Wolke? Und welchen Sinn hatte das Ganze überhaupt? Wozu erleben die das? Wozu ist es uns überliefert? Warum steht es überhaupt in der Bibel? Nochmal von Anfang an. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und führte sie allein auf einen hohen Berg. 6 Tage vorher hatte Jesus zum ersten Mal von seinem unausweichlichen Tod gesprochen. Er hat gesagt: Wisst ihr, ich werde sterben. Sie werden mich überantworten. 6 Tage vorher. Und die Jünger waren nicht etwa gläubig oder haben es geduldig angehört und haben das verinnerlicht, so wie wir das vielleicht erwarten würden bei so hochkarätigen geistlichen Leuten. Nein, sie haben sich dagegen gewehrt. Petrus hat sich mit Worten dagegen gewehrt und verwahrt. Die Jünger hätten Jesus nicht gerne als Sterbenden oder Leidenden, sondern sie wollten ihn als einen Sieger. Sie wollten ihn als Sieger erleben. Sie wollten, dass er die Herrschaft im Land übernimmt. Und das ist doch das Highlight, was sie erwarteten und worauf sie zugingen. Tod, Kampf, Hitze der Zeit, Anfechtung, undenkbar. Das konnten sie nicht verstehen. Zweifel und Widerstand kamen auf. Und Jesus kennt ihre Gedanken, sieht in ihr Herz, dass sie das nicht wollten. aber weiß auch, es wird kommen, solche Zeiten kommen. Sie stehen unmittelbar jetzt bevor. Und dann nimmt er sie mit auf diesen Berg. Er führt sie für eine Weile heraus aus dem Alltag und heraus aus dem Miteinander der anderen Jünger in die Einsamkeit. Gruppenauszeit nimmt man das. Manchmal braucht man das auch beim Handball. Eine Gruppenauszeit. Einmal kurz Abstand aus dem Getümmel und neue Anweisungen des Trainers. Wir konnten das bei der WM jetzt nachverfolgen. Das ist übrigens immer gut, wenn man in einer Krise steckt. Wenn man sich so richtig in den Problemen verbeißt, wenn sie einen gar nicht mehr loslassen und man Tag und Nacht daran immer nur denkt und jedes Gespräch sich darum dreht, Gruppenauszeit, einmal loslassen, einmal Abstand gewinnen, einmal tief durchatmen und sich die Sache einmal von einer anderen Warte aus begucken, den Adrenalinspiegel etwas runterfahren. Der Berg. Warum der Berg? Ganz klar, da sind keine Leute. Da ist still. Und wo still ist, da ist dann auch Möglichkeit, Gott zu hören. Da ist dann auch Möglichkeit, Gnade zu erfahren und dem Glauben Nahrung zu geben. Und das ist ja die Krankheit eigentlich unserer Zeit, dass wir so wenig Berge haben. Dass wir so wenig Orte haben, wo Stille ist. Eigentlich hätten es doch die Leute damals gut gehabt. Wenn ich mir vorstelle, so ihre Zeit, ich stelle mir vor, eine Zeitmaschine, ich käme in das Jahr 30 nach Christus. Wie wäre das Leben? Kein PC. Stellt euch das mal vor, euer Heim ohne PC. Kein Fernseher. Ja, was macht man denn da abends überhaupt? Ah gut, denkt ihr, kann man immer noch Radio anstellen? Nein, kein Radio, kein MP3-Player. Ja gut, denkt ihr, kann man immer noch Mensch, ärgere dich nicht spielen. Kein künstliches Licht. Um 6 ist finster. Keine Reize. Ich merke, wie ihr jetzt schon die Krise kriegt, wenn ich das erzähle. Aber das ist Stille. Man lebte damals in einer sehr, sehr stillen Zeit. Keine Musik außer selbst gemacht und keine künstlichen Bilder. Auch, ja, vielleicht denkt ihr, na ja, setze ich mich ins Auto, fahre ins Kino oder sonst wohin, wo ich was sehe. Nein, nein, es gibt keine Autos. Aktionsradius 5 Kilometer. Große Stille. Und wo Stille ist, da können wir Gott hören. Und wo keine Stille ist, da können wir Gott in der Regel nicht hören. Und obwohl die Stille so groß war, war immer noch der Lärm zu groß. Und Jesus nimmt seine Jünger mit hinauf auf den Berg, wo es zu dieser Begegnung mit der Gnade gekommen ist. Wie viel mehr brauchen wir das, wenn die Jünger das damals schon gebraucht haben? Wir brauchen es, deswegen unsere Aktion mit der stillen Zeit. Deswegen auch keine Materialschlacht mit vielen, vielen Büchern. Dann wäre es ja schon wieder aus mit der Zeit, der Stille. Mit den Bergen ist es so eine Sache. Auf einem Berg beruft Gott Mose. Auf einem Berg gibt Gott dem Volk seine Gebote. Auf dem Berg stellt Elia sein Volk vor die Entscheidung, entweder Götzen oder der lebendige Gott Israels. Auf dem Berg sehen wir dann auch Elia, wie er geflohen ist und wie er für neue Aufgaben gestärkt wird. Berge haben mit Gott zu tun. Und gerade Mose und Elia, die großen Gotteskämpfer, die so viele Mauern zu überwinden hatten, die über Mauern springen mussten in ihrem Leben, die haben ihre Bergerfahrung gehabt. Draußen im Schaukasten steht, ihr habt es gesehen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das müssen wir durchbuchstabieren. Alleine können wir nicht über Mauern springen. Aber mit unserem Gott ist es möglich. Daran knüpft Jesus an. Der Aufstieg bedeutet Weg heraus aus dem Lärm des Alltags und hinein in die Stille vor Gott. Wenn nichts passiert, wenn wir unseren Weg so gehen in unserem irdischen Getümmel, in den Alltag hineingehen und es bleibt Alltag, 6 Tage, 14 Tage, 21 Tage, dann bauen sich Widerstände auf in uns und um uns gegen Gott. Das ist keine große Entscheidung, die wir da zu treffen hätten. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Auch bei uns. Und dann brauchen wir einen Ort der Stille vor Gott. Wie wenig solche Berge gibt es heute mitten in unserem Lärm, wo wir den ganzen Tag voll geplärrt werden und manchmal noch die halbe Nacht mit irgendwelchen belanglosen Sachen. Wir brauchen Rückzugsberge, Orten und Zeiten der Begegnung mit Gott. Jeden Tag kann es einen kleinen Berg geben, eine stille Zeit, einmal alles abschalten, kein Radio, kein Fernseher, PC, alles aus, still. Und dann ist es wichtig, auch den richtigen Ort zu finden, möglichst nicht im Wohnzimmer. In der Badewanne kann man das gut machen, habe ich festgestellt. Wenn man abschließen kann, dann hat man Ruhe. Vom stillen Kämmerlein hat Jesus gesprochen. Vielleicht würde er heute sagen, Badewanne. Eine Möglichkeit. Orte und Zeiten der Begegnung mit Gott brauchen wir. Jesus führt das Trio in eine ganz besondere Begegnung mit ihm. Der Weg nach Golgatha, der ist schlimmer als die Woche, die jetzt vor uns liegt. Das ist ein Weg gewesen, der sehr, sehr viel, viel Kraft erfordert hat. Denn es ist eine Zeit der unmittelbaren Begegnung mit dem Bösen gewesen, eine dunkle Stunde. Nicht nur für Jesus, auch für Petrus und auch für die anderen. Gottes Highlights geben die nötige Kraft. Deswegen ist es gut, ab und zu solche Highlights zu haben. Auch wir sind heute auf so einem Berg im Gottesdienst. Die Zeitangabe, nach 6 Tagen ging er mit ihnen auf einen Berg, hat ja auch seine Bedeutung. Der 7. Tag ist der Ruhetag. Man wundert sich, wieso steht das hier, die Zeitangabe. Wir ahnen, was es heißt. Jesus will uns stärken für den Alltag. Hoffentlich hat er euch schon gestärkt. Habt ihr es schon erfahren? Was erwarten wir von ihm? Oben auf dem Berg haben die drei ein besonderes Gipfelerlebnis. Er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Er wurde verklärt. Kein Druckfehler. Nicht erklärt, sondern verklärt. Das ist für jemand, das ist so verklärt, wenn einer verklärt guckt. Ich gucke mal, ob jemand jetzt verklärt guckt hier unter euch. Nein, ich sehe keinen. Aber wenn jetzt jemand verklärt guckt, was wäre das? Das wäre so etwas wie so leicht benebelt, würde ich mal sagen. Aber das ist hier gerade nicht gemeint. Hier geht es um die Wirkung, die Jesus ausübt. Er war verklärt. Verklärt kommt von klar. Das Trio konnte Jesus in seiner Klarheit sehen. Und der Nebel des Irdischen war für eine Weile weg. Und sie konnten viel mehr seine Göttlichkeit sehen als sonst jeden Tag. Es wird etwas ganz klar, und zwar wer Jesus ist. Ganz klar, Jesus gehört in die unmittelbare Nähe Gottes, deswegen leuchtet er so. Schon das Gesicht Mose leuchtete nach der Begegnung mit Gott, lesen wir im Alten Testament. Und ähnlich in der Weihnachtsgeschichte von den Engeln, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Jesus wurde verklärt, bedeutet hier völlig klar gemacht, wer er ist. Und wenn eure Sünden rot werden wie Scharlach, will ich sie weiß machen wie Wolle, steht im Alten Testament. Und dann verstehe ich das hier so, dass die ganze Heiligkeit Jesu hier an dieser Stelle deutlich wird. Und die müssen wir auch erkennen. Die Heiligkeit Jesu, da begegnet uns die Gnade Gottes. Das gibt unserem Glauben Kraft. Und die Frage Jesu, wo ist euer Glaube, geht nicht ins Leere. Den Jüngern waren Zweifel gekommen, ob sie den Messias nachfolgten. Sie folgten jemandem nach, aber war das auch der Messias, einer, der sterben sollte? Es wurde ihnen unklar. Jesus war ihnen entklärt worden, die 6 Tage. Aber jetzt ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Hier kann man es erleben. Sie sehen schon so ein bisschen das Licht von Ostern. Sie sehen einen kleinen Augenblick, das endgültige Ziel seines Lebens. Er wird erhöht werden und es wird klar werden. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Unmittelbar vor der Verklärungsgeschichte gibt es ja ein Wort im Matthäus-Evangelium, das vielen ein Rätsel ist. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Hat Jesus sich da vertan? Hat er eine falsche Naherwartung gehabt? Unmittelbar darauf kommt die Geschichte der Verklärung. Und ich möchte es so verstehen, dass einige von denen, die da standen, und man kann sie mit Namen nennen, Petrus und Jakobus und Johannes, Jesus schon sehen durften in seinem Reich vorweg. Das bedeutet, was er sagt, was immer Jesus sagt, auch das über seinen bevorstehenden Tod, unverständlich für die Jünger. Auch das für uns Unverständliche ist vielleicht manches, wo wir sagen, kann nicht so, nicht viel mit anfangen. Auch das, mit dem wir scheinbar nichts anfangen können, das darf man nicht abtun. Das ist ein Wort von Gott her. Das muss man ernst nehmen. Johannes hat geschrieben, wir sahen seine Herrlichkeit. Und sie sehen noch mehr. Sie sehen Mose, der verkörpert das Gesetz im Alten Testament. Und sie sehen Elia, der verkörpert, na was? Die Propheten im Alten Testament. Alles das, was Gott bisher den Menschen offenbart hat. Und was die Menschen hören sollen. Also die zweite Bestätigung für Jesus. Erstens das Licht, zweitens Mose und Elia und dritte Bestätigung, die Stimme Gottes aus der Wolke. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Bei der Taufe hatte Gott schon das Gleiche gesagt über Jesus. Und jetzt sagt das denen, die Jesus nachfolgen. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Hitze des Gefechts, es kostet Kraft, Anfechtung, woher bekommen wir Kraft? Wo ist euer Glaube? Das fragt nicht nur Jesus, das fragt auch der brüllende Löwe, der umhergeht. Wo ist dein Glaube? Hören, Jesus Stimme hören, das brauchen wir so nötig. Das ist das Ziel dieses Highlights auf dem Berg. Uns allen werden die Augen für Jesus geöffnet, die Ohren werden geöffnet. Das möchte Gott den Jüngern klar machen. Hört auf Jesus. Hört seine Stimme. Hört seine Worte. Nehmt sie zu Herzen. Auf Jesus sollen wir bzw. sie hören. Wissen wir das? Na klar wissen wir das, dass wir auf Jesus hören sollen. Tun wir das? Na ja. Das ist schon wieder eine andere Frage. Hört in der kommenden Woche auf Jesus. Wenn wir das ernst nehmen, das Wort, der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, steht fest im Glauben, hört auf seine Stimme. Denn Gott hat unser Heil an Jesus gebunden, unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit. Er ist die Kraftquelle und er ist die Lebensquelle in Gefahr. Das soll die Jünger und uns stärken auf dem Weg mit ihm. Ich sehe, die Zeit ist um. Damit ist auch die Predigt um. Ich denke, dass wir solche Begegnungen brauchen, dass wir solche Stille brauchen. Und ich wünsche sie euch in der kommenden Woche. Amen.